Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Krisenintervention, das ist heute unser Schwerpunkt im Auslandsmagazin. Wir sprechen mit dem früheren afghanischen Außenminister über das gescheiterte State-Building-Projekt in Afghanistan, schauen auf die aktuellen Stabilisierungsbemühungen der UN im Osten des Kongo und blicken auf die Lage in Tunesien, wo der Westen ebenfalls in den vergangenen Jahren versucht hat, Demokratie und Rechtsstaat nach Kräften zu fördern. Das Ende dieser Sendung ist der Staatskrise in Peru gewidmet. Wir hören einer jungen peruanischen Rapperin zu, die Polizeigewalt in ihrem Land anklagt. Mehr als 286.000 Menschen aus Afghanistan sind aktuell in Deutschland als Schutzsuchende registriert. Die Aussichten auf eine schnelle Rückkehr in ihre Heimat sind gering. Die Taliban haben ihre Macht gefestigt und formen das Land nach ihren Vorstellungen. Und die haben nichts mehr gemein mit dem modernen Afghanistan, an dem Politiker unter dem Schutz der NATO-Truppen gearbeitet haben. Einer von ihnen ist Rangin Datfas Banta, der von 2006 bis 2010 als Außenminister in Kabul gedient hat, später dort Sicherheitsberater wurde. Inzwischen lebt Banta wieder in Deutschland, wo er einst Anfang der 1980er Jahre politisches Asyl erhielt. In Aachen studierte Banta Politikwissenschaften und bekam dort später auch einen Lehrauftrag. Das Konzept des State-Building, also des Aufbaus demokratischer Staaten mit westlicher Unterstützung, hält der Minister AD für gescheitert. Mein Kollege Gerwart Herter hat mit ihm gesprochen, auch über die Flucht aus seiner Heimat im August 2021.
Sie haben Afghanistan wie viele andere Menschen verlassen. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie dachten, als Sie den militärischen Teil des Flughafens Kabul erreicht haben, trotz aller Schwierigkeiten, die auch Sie hatten, dorthin zu kommen?
Das war ein Gefühl von Wehmut und Schmerzen. Und ich dachte an Menschen leben, was wir in den letzten 20 Jahren, damals war es 20, jetzt ist es 22 Jahren, da geopfert haben für ein besseres Afghanistan, für ein friedvolles Afghanistan, was kläglich gescheitert war.
War es auch befreiend? Immerhin hatten Sie dann die Aussicht, Afghanistan verlassen zu können.
Ich wollte nicht Afghanistan verlassen. Und dann im Grunde genommen, das war so spät, dass alles ist zusammengebrochen. Der Präsident hat das Land verlassen und viele Minister, Verteidigungsminister und Leiter von Sicherheitsorganen. Und mir blieb nicht was übrig, als Afghanistan zu verlassen. Eigentlich, ich hatte mich vorbereitet, meinen Lebensabend in Afghanistan zu verbringen. Und ich bin in Afghanistan geboren, aufgewachsen. Ich habe Wurzel da, ich habe eine große Familie da. Ich liebe meine erste Heimat.
War Ihnen in diesem Moment klar, in diesen Tagen, welche Katastrophe bevorstehen würde?
Wissen Sie, das war nicht einfach einzuschätzen, die Dimensionen dieser Katastrophe. Aber dass wir mit einer Katastrophe konfrontiert sind, das wusste ich. Aber in dieser Dimension, dass das alles wieder zerstört werden, dass das Bildungsschicht Afghanistan einfach kaputt geschlagen wird und dass hunderttausende Menschen wieder das Land verlassen werden, dass die Frauen Afghanistan von Bildung und Ausbildung und öffentliches Leben verbannt werden, das konnte, in dieser Dimension konnte ich mir nicht vorstellen.
Sie sind Afghane, dort geboren, Sie waren afghanischer Minister, aber Sie sind auch deutscher Staatsbürger. Im Nachhinein betrachtet, jetzt mit einigem Abstand, welche Fehler der sogenannten internationalen Gemeinschaft haben zu dieser Katastrophe geführt?
Ich weiß, dass diese Debatte momentan im Schatten des Konfliktes in Ukraine, russischer Krieg gegen die Ukraine steht. Aber mittlerweile, ich halte von solchen State-Building-Projekten nicht viel. Ich denke, die Völker sollten von sich aus im Grunde genommen ihre Staaten, ihre Gesellschaften aufbauen. Und das Ausland kann dabei behilflich sein. um so ein Exportprojekt, dass man denkt, dass kann man andere Länder Demokratie zu exportieren oder eine andere Staatsordnung aufzuoktroyieren, ich glaube, solche Vorstellungen sind gescheitert. Afghanistan ist ein Beweis dafür, Irak ist ein anderer Beweis, Syrien, Libyen, alle diese Sachen. Man hat das alles schlimmer gemacht. Ne? Aus diesem Grunde sollte der Träger der Entwicklung und Reform, ein besseres Leben zu schaffen, die einheimische Völker sein, ohne dass diese Völker über eigene Schicksale bestimmen. Das Ausland kann nicht so viel bewerkstelligen. Die ganze Geschichte hat mit dem Einsatz für Menschenrechte angefangen, sozusagen Menschenrechte über Völkerrecht. Die Debatte hat in den 90er Jahren so angefangen. Aber wenn ich alle diese Missionen beobachte, dann sehe ich, dass sehr wenig erfolgreiche Missionen bis jetzt haben. Dass in Jugoslawien wurde nicht abgeschlossen, dieses Projekt, obwohl halbwegs ist besser da. Aber in Mittleren Osten oder so in großen Mittleren Osten, solche Projekte sind gescheitert. Die Sachen sind noch schlimmer geworden und das kostete auch hunderttausende Menschenlebens.
Der Westen hat einfach zu viel gewollt und zu wenig erreicht. Glauben Sie, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt?
Ich hoffe. Aber wissen Sie, das ist eine tiefe Diskrepanz zwischen Hoffen und Erwartungen und die Realität. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man hat nicht gelernt. Ich habe dieses Gefühl momentan. Ich hoffe, dass ich mich irre.
Wie gesagt, Sie sind nun in Deutschland und Sie sind deutscher Staatsbürger. Welche Kriterien würden Sie anlegen für zukünftige Auslandseinsätze, an denen sich zum Beispiel auch die Bundeswehr beteiligt? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass solche Einsätze tatsächlich sinnvoll sind?
Das sollte als Ultima Ratio Einsätze betrachtet werden. Ich halte von solchen Auslandseinsätzen nicht so viel. Aber wenn das zwingende in Ausnahmefällen man intervenieren muss, kann man. Aber das als Regel zu machen, überall in Afrika und Asien und diesen Ländern, dann Soldaten hinzuschicken, davon halte ich nicht so viel.
Wie sehr ist der Westen beschädigt, wenn man vom Westen sprechen kann? Es gibt ja auch andere internationale Akteure. Aber durch diesen plötzlichen Abzug aus Afghanistan, man hat da Verbündete, Partner zurückgelassen, muss der Schaden enorm sein. Und glauben Sie, dass das auch Chancen bietet für China? Afghanistan grenzt an China oder andere Akteure?
Für Länder wie China oder andere autoritär regierten Länder, das ist einfacher, mit Taliban umzugehen. Weil das ist nicht die Frage der Menschenrechte, Freiheiten und Bürgerrechte, Frauenrechte etc. Das ist nicht die zentrale Elemente der Politik für diese Länder. Während in westlichen Ländern mindestens theoretisch für die einheimische Publikum, das ist sehr wichtig. Und sie müssen das immer das thematisieren bei ihrer Außenpolitik, Entwicklungspolitik, Friedenspolitik etc. Und das für China ist einfacher, mit einer Truppe wie Taliban zusammenzuarbeiten, als für den Westens. Aber ich schließe das nicht aus, dass sowohl Westens als auch China beide mit Taliban sich arrangieren, unter bestimmten Voraussetzungen arrangieren können.
Wie weit sollte die Bundesregierung hier gehen? In der Zusammenarbeit mit Taliban, es geht ja auch um die Menschen, die in Afghanistan sind und die schwierige wirtschaftliche Situation.
Das ist ein heikles Thema, aber trotzdem, wir müssen differenzieren zwischen so humanitärem Engagement und Einsatz, Not- und Katastrophenbekämpfung in Afghanistan. Und wir wissen, dass beinahe 28 Millionen Menschen in Afghanistan von Auslandshilfen abhängig sind, von humanitären Hilfen. Das ist eine Seite. In dieser Hinsicht, leider muss man engagiert bleiben. Und das ist auch die Erwartung, dass diese Not zu lindern. Aber das ist nicht eine langfristige Lösung. Das sollte man anders denken. Aber von andererseits sollte man so eine illegale Gruppe, dass sie in Afghanistan Gender Apartheid praktiziert und realisiert, ein Land ohne Gesetz, ohne Grundgesetz und ohne Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, sollte man nicht Legitimation geben.
Sagt der frühere afghanische Außenminister Rangin Dadfas Banta. Mein Kollege Gerwald Herter hat mit ihm in dieser Woche in Bonn gesprochen, am Rande einer Veranstaltung der Academy of International Affairs NRW. Afghanistan ist die Friedens- und Stabilisierungsmission der internationalen Gemeinschaft mit einem lauten Knall und einer Demütigung des Westens im Sommer 2021 nach fast 20 Jahren gescheitert. In die Demokratische Republik Kongo hatten die Vereinten Nationen Soldaten schon 1999 entsandt, mitten in den Bürgerkrieg. Auch heute noch sind mehr als 13.000 UN-Soldaten in der Krisenregion stationiert. Doch Frieden haben sie dem Osten Kongos nicht gebracht. Das Land kommt nicht zur Ruhe, obwohl der Kongo einer der reichsten Staaten der Welt sein könnte, mit seinen großen Rohstoffvorkommen wie Gold und Uran. Aber der Reichtum verschwindet in den Taschen der Führungsklicke. Seit Jahren kämpfen Dutzende Rebellengruppen im Osten blutig um die wertvollen Mineralien. Antje Diekans über Leid und eine Instabilität, die auch Folgen für Europa hat.
Gruppen von Menschen schleppen sich eine Sandstraße im Osten der Demokratischen Republik Kongo entlang. Alle sind schwer beladen. Sie tragen Stoffbündel mit Kleidung, Kanister, einige sogar Matratzen. Safari Hangi hat ein Kleinkind auf den Schultern und noch 6 Kinder bei sich. Der 42-Jährige hat sein Dorf verlassen, als schwer bewaffnete Kämpfer einer Miliz immer näher kamen. Es waren so viele, wir haben ständig Schüsse gehört, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Alle Einwohner sind geflohen. Zurück blieb eines der vielen Geisterdörfer im Ostkongo. Wenn die Milizionäre kommen, zünden sie die Hütten an. Sollten doch noch Einwohner da sein, werden sie getötet. So erzählt es auch ein Ortsvorsteher, der sich wieder in sein Dorf wagte, nachdem die Angreifer abgezogen waren. Sie haben sie mit Macheten oder Äxten umgebracht. Einige wurden in Brand gesteckt. Bei uns wurden insgesamt 31 Menschen getötet. Im Nachbardorf waren es 8. Die Region ist in der Dauerkrise. Wechselnde Milizen kämpfen gegeneinander und gegen die kongolesische Armee. Oft geht es um Zugang zu Minen. Im Kongo lagern wertvolle Bodenschätze wie Kupfer, Koltan und Diamanten. In den vergangenen Monaten hat sich die Situation besonders zugespitzt, unter anderem wegen der M23-Miliz. Sie ist mit Unterbrechungen seit mehr als 10 Jahren aktiv und zuletzt immer stärker geworden. Die Zahl der Flüchtlinge ist so gestiegen, dass auch die Europäische Union sich gezwungen sah, etwas zu unternehmen. Vor rund 2 Wochen landete das erste Flugzeug mit Hilfsgütern in der Provinzhauptstadt Goma. Beladen unter anderem mit Zelten, Matratzen und Medizin. Der Botschafter der Europäischen Union im Kongo, Jean-Marc Chatinier, sagte, dass zunächst humanitäre Hilfe im Wert von 47 Millionen Euro geschickt werden soll und stellte noch weitere Zahlungen in Aussicht. Wir können nicht gleichgültig bleiben. Es ist wichtig, dass die Welt erfährt, was sich hier abspielt. Allein hier in Goma gibt es inzwischen 600.000 Flüchtlinge. Auch auf dem Weg in die Stadt entstehen immer mehr behelfsmäßige Lager. Eine Delegation des UN-Sicherheitsrats war zuletzt vor Ort, um sich ein Bild von der Lage und von der Friedensmission im Kongo zu machen. Rund 13.000 Blauhelmsoldaten sind hier zurzeit stationiert. Zeitweise waren es noch deutlich mehr. Es ist der teuerste Einsatz weltweit. Verändert hat sich dadurch jedoch nichts, sagt Ursula Langkamp, Landesdirektorin der Welthungerhilfe, die in Goma ihren Sitz hat.
Wir sprechen da von über 20 Jahren Friedensmission, ohne dass Frieden im Osten des Kongos existiert. Sondern stattdessen, wenn man auf die letzten Monate guckt oder auf das letzte Jahr guckt, hat man eine sich sehr stark verschlechternde Situation.
Auch die Versorgungslage bei den Menschen wird immer kritischer. Der Kongo rangiert seit langem beim Welthungerindex auf einem der hintersten Plätze. Jetzt sind Regionen, in denen sonst Landwirtschaft betrieben wurde, nicht mehr zugänglich und die Felder liegen brach. Die Not nimmt zu. Ursula Langkamp beobachtet in der Bevölkerung eine zunehmende Unzufriedenheit mit dem UN-Einsatz.
Es ist eben so, dass nach all der Zeit die Bevölkerung jetzt wirklich nicht so viel Vertrauen in den Erfolg vom Einsatz ausländischer Truppen hat. Sondern sich mehr und mehr fragt, warum ist der Frieden nicht irgendwann mal da?
Zuletzt hat der UN-Sicherheitsrat das Mandat für den Einsatz nach längeren Diskussionen um ein Jahr verlängert. Neben dem Schutz der Bevölkerung soll ein Schwerpunkt darauf liegen, die politischen Institutionen im Kongo zu stärken. Der ständige UN-Vertreter Frankreichs, Nicolas de Rivière, sagte bei einer Pressekonferenz in Goma, allein die Präsenz der Truppen reiche nicht aus. Der Weg aus der Krise kann nur politisch durch Verhandlungen gefunden werden. Gleichzeitig muss, wenn nötig, mit Gewalt reagiert werden, gerade gegen Gruppierungen wie die M23. Doch alle Strategien gegen die Milizen sind bisher ins Leere gelaufen. Gibt eine die Waffen ab, formiert sich an anderer Stelle schon die nächste. Den Menschen bleibt nur die Flucht. Ende vergangenen Jahres waren nach Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 5 Millionen Menschen innerhalb des Kongo vertrieben. Viele von ihnen sehen, wie Familienvater Safari Hangi, keine Zukunft mehr. Wir leiden sehr wegen dieses Krieges. Wir könnten in unserem Dorf sein und die Felder bestellen. Aber jetzt sind wir Flüchtlinge und all das ist vorbei.
Die Dauerkrise im Osten der Demokratischen Republik Kongo, Antje Diekans über ein Land, das nicht zur Ruhe kommt. Zwölf Jahre nach dem Beginn des sogenannten arabischen Frühlings ist das Demokratieprojekt auch im einstigen Vorzeigeland Tunesien wohl gescheitert. Das Vertrauen in die Parteien und die Institutionen des Staates ist bei vielen Tunesiern verschwunden. Auch der erhoffte Wohlstand ist ausgeblieben. Die Folgen spüren die Italiener in diesen Tagen an ihren Küsten. Immer mehr Flüchtlingsboote aus Tunesien erreichen Europa. An Bord nicht nur Flüchtlinge aus Subsahara-Afrika, sondern auch Migranten aus Tunesien. Und in der Europäischen Union wächst die Sorge, dass dies erst der Anfang einer noch größeren Krise sein könnte. Jean-Marie Magro über die tunesische Krise und die Konsequenzen für Europa.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir eines Tages für Mehl, Zucker oder Öl Schlange stehen müssen. Diese Meinung eines Mannes auf den Straßen der Stadt Sidi Bouzid steht stellvertretend für das, was viele Tunesier denken. Lebensmittel werden schon länger rationiert. Tunesien muss etwa 60-70% seines Weizenbedarfs aus dem Ausland decken. Schon Ende 2021 konnte die Regierung das bestellte Getreide nicht bezahlen. Die EU schritt ein und half aus. Mit Ausbruch des Krieges in der Ukraine stiegen die Preise noch einmal. Vor allem junge Menschen sind häufig arbeitslos und sehen keine Perspektive. Ich habe einen Sohn, der mir jetzt sagt, er will mit dem Boot rüber. Habe ich das Geld, um ihm die Fahrt zu finanzieren? Wenn ich es hätte, dann würde ich es tun. Tunesien gilt vielen in Europa heute noch als aufstrebende Demokratie. Als sich im Dezember 2010 der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi wegen seiner wirtschaftlichen Lage und Polizeiwillkür aus Verzweiflung selbst verbrannte, nahm von hier aus der arabische Frühling seinen Lauf. Majedine Badri war damals noch ein Kind. Heute ist er selbst Gemüsehändler in der Hafenstadt Sfax. Schon zweimal versuchte er, nach Europa zu gelangen, heimlich über das Mittelmeer.
Es ist alles eine Frage des Geldes. Wenn ich das hätte, würde ich gerne ins Ausland gehen. Aber am liebsten auf eine reguläre, organisierte Art und Weise. Nicht nochmal so ein Risiko. Meine Mutter hat damals geweint und das Haus geputzt, weil sie dachte, die Leute würden vorbeikommen, um zu kondolieren. Sie dachte, ich wäre tot, denn mein Telefon war 2,5 Tage ausgestellt. Ich will nicht, dass sie das noch einmal erleben muss. Tunesien hat mit vielen Krisen zu kämpfen. Die Schuldenlast schränkt den Handlungsspielraum des Staates ein. Der Tourismus brach ein, erst wegen mehrerer terroristischer Angriffe, dann aufgrund der Pandemie. Eine Mischung, die zu immer mehr Flucht führt. Mehr als 18.000 Menschen erreichten im vergangenen Jahr nach Angaben des tunesischen Forums für ökonomische und soziale Rechte von Tunesien aus die italienische Küste. So viele wie noch nie. Kein Wunder, meint die Jurastudentin Rasha. Tunesien? Das ist vorbei. Ich liebe mein Land, wir alle tun das. Aber es tötet die Hoffnung, die Ambitionen seiner Jugend. Sobald man die Schule abgeschlossen hat, mit Anfang 20, weiß man nicht mehr, was man machen soll. Mindestens genauso schlecht, wenn nicht gar noch schlechter, geht es den Geflüchteten und Migranten aus anderen Ländern Afrikas, die in Tunesien gestrandet sind. Sie finden keine reguläre Arbeit und erleben häufig Rassismus. Befördert durch den Präsidenten höchstpersönlich. Im Februar verbreitete Kais Said selbst rassistische Verschwörungstheorien. Er behauptete, ein kriminelles Komplott sei im Gange, um die demografische Zusammensetzung Tunesiens zu verändern. Horden von illegalen Einwanderern seien verantwortlich für Gewalt, Verbrechen und inakzeptable Handlungen. Menschen dunkler Hautfarbe wurden daraufhin angefeindet und tätlich angegriffen. Und in der Europäischen Union? Dort fürchtet man sich vor vielen neuen Flüchtlingen aus Tunesien. Die politische Analystin Shaima Boulel im Radiosender Divan FM. Die Situation ist traurig, weil die Tunesier in der Debatte nicht vorkommen. Der Grund für die Sorgen der Europäer um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation ist, dass die Leute nicht zu ihnen kommen sollen. Dass die Tunesier Hunger leiden, dass sie kein Geld haben, dass das Wasser knapp, ihr Gesundheits- und Bildungssystem kaputt ist, all das stört niemanden. Was stört ist, dass es Europa Probleme bereitet. Aus eigener Kraft scheint Tunesien diese Probleme nicht lösen zu können. Zumindest trauen es die Tunesier ihren Politikern nicht zu. Bei den Parlamentswahlen beteiligten sich sowohl im ersten Durchgang als auch in der folgenden Stichwahl nur 11% der Wahlberechtigten.
Letzte Hoffnung, Europa. In der Wirtschafts- und Demokratiekrise in Tunesien wächst die Zahl derjenigen, die das Land nur noch verlassen möchten. Ein Beitrag war das von Jean-Marie Magro. Seit Perus linksgerichteter Staatspräsident Pedro Castillo im Dezember seines Amtes enthoben und verhaftet wurde, kommt der Andenstaat nicht zur Ruhe. Mehr als 40 Menschen sind bei landesweiten Protesten getötet worden. Die 22 Jahre alte Sängerin Renata Flores klagt die Polizeigewalt während der blutigen Proteste in einem Song an, der mittlerweile weltweit Aufmerksamkeit gefunden hat. Die indigenen Andenbewohner, zu denen auch Flores Familie gehört, müssten erneut einen besonders hohen Preis zahlen. Wie schon während des Bürgerkriegs und des Terrors der Guerilla Leuchtender Pfad. Jetzt, 2 Jahrzehnte nach dem Ende des Bürgerkriegs, fühlen sich die Indigenen erneut an den Rand gedrängt. Anne Herberg hat der Queen des Quechua-Raps zugehört.
Los cielos lloran por tu partida.
Der Himmel weint über dein Fortgehen, heißt das übersetzt. Ich habe das Lied für all die Opfer des 15. Dezember hier in Ayacucho geschrieben. Just am Abend nach all dem begann der Regen. Die Pachamama weint auch für die Opfer in Puno, in Lima, im ganzen Land. Renata Flores mischte in ihren Songs Spanisch mit Quechua, der indigenen Sprache ihrer Heimat Ayacucho. An diesem Tag sitzt die 21-Jährige in Baggy Pants und langen Zöpfen in der kleinen Wohnung ihrer Eltern. Sie liegt in eben jenem Viertel der peruanischen Andenstadt, in dem am 15. Dezember vor 3 Monaten eine brutale Repression stattfand.
Fue horrible, era como...
Es war schrecklich. Die Helikopter kreisten über dem Viertel. Es gab viele Schüsse, Tränengas kam zum Fenster hinein. Aber später hörten wir, dass es auch Schüsse mit echten Kugeln gab. Wir hörten, dass es Tote gab. Wir alle waren im Schock. Auch in Ayacucho waren die Menschen damals auf die Straße gegangen, um gegen die Absetzung des linken Präsidenten Pedro Castillo zu protestieren, Neuwahlen zu fordern. Es gab Straßenblockaden, Flughäfen wurden besetzt, die meisten Proteste allerdings waren friedlich. Militär und Polizei allerdings reagierten mit brutaler Härte. Der blutige Konflikt, der Peru seit nunmehr 3 Monaten in Atem hält, hat bereits mehr als 60 Todesopfer gefordert. Allein in Ayacucho sind es 10, bestätigt Monica Navarro von Amnesty International. Wir sind sehr besorgt. Mindestens 48 Opfer wurden von Sicherheitskräften getötet. Gesetzeswidrig waren tödliche Waffen im Einsatz. Und wir sehen eine klare rassistische Tendenz. Die Repression richtet sich gegen die Landbevölkerung und indigene Gemeinschaften. Renata Flores wundert das nicht. Es sei eine Geschichte, die sich in ihrem Land seit Generationen wiederhole, sagt die Rapperin aus Ayacucho. Es wurde von der Regierung so hingestellt, als wären diese Menschen alle Terroristen. Besonders hier in Ayacucho reißt das Wunden der Vergangenheit auf. Terruqueo, so nennen es die Peruaner, wenn die Sicherheitskräfte oder Politiker Unschuldige willkürlich als Terroristen brandmarken. Die Bezeichnung geht auf eine dunkle Zeit zurück. Die Zeit des Bürgerkrieges, als die maoistische Guerilla Leuchtender Pfad große Teile des Landes terrorisierte. Ayacucho war damals in den 80er und 90er Jahren das Epizentrum des Konfliktes, in dem auch Sicherheitskräfte grausame Verbrechen verübten. Fast 70.000 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Die meisten von ihnen waren Quechua-Indigene.
Mi abuelita materna, ella fue maestra en...
Meine Großmutter war damals Lehrerin in einer Landschule. Dort kam die Guerilla und nahm einfach Schüler mit. Dann kamen die Militärs und brannten eine andere Schule in der Nähe nieder, mitsamt den Schülern, Kindern, einer Lehrerin, weil sie sagten, sie gehörten zur Guerilla. Meine Großmutter floh, um sich und die Familie zu retten. Das erfüllt mich mit Trauer und Wut. Ich möchte von diesem Peru erzählen. Es ist die Geschichte dieses vergessenen Perus, die sich nun mehr als 2 Jahrzehnte nach dem Bürgerkrieg wieder zu Wort meldet. Besonders ein Bild wurde zum Symbol. Eine kleine Frau in schwarzem Hut und rotem Rock tritt einer Mauer aus gepanzerten Polizisten entgegen. Sie schwenkt die Nationalflagge, dann wird sie abgeführt. Aida Aronichilse heißt diese Frau. Sie stammt selbst aus Ayacucho. Ihr Vater wurde während des Bürgerkrieges ermordet, ihr Dorf bombardiert, sie selbst vergewaltigt. Nie hat sie darüber gesprochen. Bis jetzt, sagt die heute 50-Jährige. Bis sie die Bilder der erneuten Repression in Ayacucho sah und beschloss, zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Demo zu gehen.
No ha sido fácil, pero...
Es war nicht einfach, aber hier werde ich dir ein wenig von meinen Gefühlen mitteilen. Die Politiker glauben, sie wissen alles, aber ich sehe das nicht so. Sie leben nur in ihrem Egoismus, in ihrer Welt. Ich sage, genug der Armut, genug des Vergessens. Doch anstatt uns zuzuhören, schicken sie Soldaten und nennen uns Terroristen, nur weil wir die Stimme erheben. Renata Flores hat ein Foto von Aida in ihren Netzwerken gepostet. Es hat sie mit zu ihrem Song inspiriert. Das Amerika, das vergisst, heißt das Lied. Hat die junge Frau Hoffnung auf einen Wandel in ihrem Land? Wir haben das Gefühl, dass es keine aufrichtigen Leute in den Institutionen gibt. Politik ist nur noch ein Geschäft. Dabei gibt es viele junge Menschen, die die Hand auf die Brust legen und wirklich etwas für das Land tun wollen.
Nuestra riqueza, si llegará el tiempo.
Quechua-Rapperin Renata Flores klagt gegen die Polizeigewalt in Peru. Das war ein Beitrag von Anne Herberg. Die Staatskrise in Peru hat auch für Deutschland Folgen. Mit einer fadenscheinigen Begründung wurde in dieser Woche eine Gedenkstätte für den peruanischen Bürgerkrieg in der Hauptstadt Lima geschlossen. Sie war mit deutschen Steuergeldern finanziert und in Anwesenheit des Bundespräsidenten eingeweiht worden. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.